Du hast das Buch geschrieben, Europas radikale Rechte, Bewegungen und Parteien auf Straßen und in Parlamenten. Wie ist es denn überhaupt möglich, dass du den Überblick über Europas radikale Rechte im Gesamten halten kannst?
Ich habe das Buch mit einem Kollegen, Martin Langebach, geschrieben und wir haben zwei Wege beschritten. Der erste Weg ist gewesen, dass wir natürlich die Literatur gesichtet haben, die es zu dem Themenfeld gab. Und der zweite Weg ist dann gewesen, dass wir eben vor Ort recherchiert haben. Und vor Ort recherchiert heißt, dass wir eben auch in den Regionen genau geschaut haben, wie sind die Parteien dort aufgestellt, welche Aktionen machen die Bewegungen, wie werden dort Konzerte ausgerichtet. Und parallel dazu haben wir dann immer das Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen in den jeweiligen Ländern gesucht. Nämlich genau aus dem Grund, sozusagen nicht in eine Falle hineinzulaufen, dass man das, was man als erstes sieht, dann annimmt, das sei auch das Wichtigste in dem Land.
Also es ist machbar, alle Bewegungen oder Parteien, also es sind ja auch nochmal zwei verschiedene Felder, in ganz Europa so darüber sich einen Überblick zu verschaffen.
Ja, das ist der Anspruch gewesen und ich glaube, den haben wir auch ganz gut hinbekommen. Aber wie ich eben gerade betont habe, weil wir das kombiniert haben, also eben mit dem Hinreisen und dort eben genau auch das Gespräch zu suchen und eben auch gleichzeitig die Szene sich genau anzuschauen.
Ja, weil da hatte ich mal mit Katharina König gesprochen und da hat sie eben gemeint, es wäre relativ schwierig gewesen, dass man das überhaupt im Blick behalten kann, die europäische Vernetzung der Rechten. Und also dazu wollte ich auch noch was fragen, und zwar, warum die denn überhaupt vernetzt sind, die radikalen Rechten in Europa?
Die radikale Rechte in Europa ist wesentlich vernetzter, als man im ersten Moment so glauben mag. Es gibt schon längst zwei europäische rechtsextreme Parteien, wo die verschiedensten Organisationen und Gruppen aus unterschiedlichen Ländern schon zusammenarbeiten, im Übrigen auch schon richtig Geld aus dem Europäischen Parlament herausziehen. Und der Hintergrund ist natürlich, dass sie erkannt haben, dass sie europaweit agieren müssen, um gegen die EU, wie sie das selber sagen, agieren zu können. Und hier ist auch wirklich festzustellen, dass das der zentrale Punkt ist. Die haben viele Differenzen, ob die Partei aus Griechenland kommt oder aus Deutschland kommt, aber in der Ablehnung gegen die EU, gegen den Euro sind sie sehr, sehr einig. Und wir erleben eben auch, dass da dann eben auch zusammengearbeitet werden kann und die Differenzen, zum Beispiel Grenzstreitereien, wie Europa denn wirklich aufgeteilt werden sollte, da haben sie dann sozusagen es geschafft, das zu überwinden.
Was weißt du denn von Bestrebungen von rechtspopulistischen Parteien, sich für die Europawahl im nächsten Jahr zu vernetzen?
Wir haben gerade aktuell erleben dürfen, dass Geert Wilders dort ein neues Projekt startet. Das würde bedeuten, dass es dann eben eine dritte europaweite Partei geben würde. Wie gesagt, zwei bestehen schon. Und hier werden gerade Gespräche gesucht. Der Hintergrund ist natürlich auch ganz offensichtlich, weil natürlich alle wissen, mit dem Einzug ins Europaparlament besteht eben die Möglichkeit, viel Geld abzugreifen und eben auch das Forum politisch zu nutzen.
Welche zwei meinst du denn mit den europaweiten?
Ja, längst schon agiert die Europäische Allianz für Freiheit europaweit und dazu kommt eben noch die Europäische Allianz Nationale Bewegungen. Da merkt man im Übrigen auch schon in der Sprache, dass man auch versucht, dort eine Deutungshoheit zu bekommen. Man redet von Freiheit und Befreiung, was natürlich in der rechtsextremen Szene auch üblich ist, um die Begriffe neu zu besetzen und positiv zu erscheinen und eben nicht so rückwärtsgewandt sich darzustellen.
Und warum soll da jetzt so eine dritte Kraft noch daneben erscheinen? Also was ist da neu daran?
Das ist, glaube ich, eine Widerspiegelung, dass eben die Parteien sich eben nicht ganz so einig sind und dann eben genauer geschaut wird, mit welchen Bündnispartnern man sich besser aufstellen könnte, um höhere Wählergunst zu bekommen. Wir wissen natürlich auch beispielsweise, dass im Europäischen Parlament die knapp über 30 rechtsextremen und rechtspopulistischen Abgeordneten sich alle auch nicht immer ganz grün sind. Und das spiegelt sich dann bei solchen Projekten auch wieder, dass eben verschiedene Personen verschiedene Verbindungen haben und daraus versuchen dann eben Parteien oder Netzwerke zu entwickeln.
Also bei diesen Parteien ist es, finde ich, noch vielleicht gut vorstellbar, dass die sich vernetzen. Aber wie schaut es denn aus mit den Bewegungen, also mit den rechten Bewegungen und Subkulturen, wenn die sich vernetzen? Weil die ja eh schon häufig im Verborgenen agieren. Wie läuft da die Vernetzung europaweit ab?
Ich würde sogar fast sagen, dass in dem subkulturellen Bereich, wenn man sich die Musikszene anschaut, man sogar behaupten kann, dass es dort noch viel besser läuft als auf der parlamentarischen Ebene zwischen den jeweiligen Parteien. Wir wissen, dass seit Jahrzehnten Rechtsextremisten internationale CDs herstellen. Das war schon bei der mittlerweile verbotenen Band Lanza so. Da wird die Aufnahme beispielsweise in den USA gemacht, dann wird es in Tschechien gepresst und über den kleinen Grenzverkehr in Dänemark sind die CDs dann eingeschleust worden. Das ist eigentlich wirklich schon eine sehr lange Bestätigung. eine Vernetzung. Und das geht auch so weit, dass wir ja auch erleben können, dass länderübergreifend Konzerte vorbereitet werden. Sogar so weit, dass wenn in Deutschland Konzerte nicht zugelassen werden, dass sie dann in den Niederlanden stattfinden können, wie wir es gerade bei der Kategorie C erleben durften.
Sind da Polizei oder ja Leute, die sich darum kümmern, dann darauf vorbereitet, dass es diese Vernetzung gibt? Oder ist es dann so ein Schnippchen, dass die Rechten schlagen können, indem sie sich vernetzen?
In den letzten Jahren konnten wir schon erleben, dass die Ermittlungsbehörden und Verfolgungsorgane da nicht so schnell gewesen sind. Dass es eher so gewesen ist, dass die zivilgesellschaftlichen Institutionen und Gruppen dort wesentlich agiler waren und auch viel, viel schneller dann darauf hingewiesen haben, dass das Konzert dann beispielsweise auf der französischen Seite im Elsass stattgefunden hat und nicht auf der deutschen Seite. Da erleben wir eigentlich eher, dass dort sehr geschickt die radikale Rechte im Musikbereich da leider sehr gut mit umgehen kann und über die Landesgrenzen hinweg dann ihre Politik und ihre Konzerte gestaltet.
Kommen wir nochmal zum Europaparlament zurück. Was ist denn da das gemeinsame Programm der Rechtspopulisten?
Das ist vielleicht ein zu großes Wort, aber wir können in den letzten Jahren erleben, dass es ganz zentrale Elemente gibt, die alle radikalen rechten Parteien im Europäischen Parlament immer wieder betonen. Das ist eben das große Nein zur Europäischen Union und das ist die anhaltende Hetze gegen Sinti und Roma, was jetzt zur Folge hat, dass im Europäischen Parlament beispielsweise auch die anderen Parteien sehr genötigt sind, dort zu intervenieren, weil die Formulierungen immer rassistischer, immer biologistischer geworden sind. Das haben auch mittlerweile die anderen Parteien sehr wahrgenommen, dass dort wirklich eine Aggressivität und eine Radikalität gerade gegen Sinti und Roma quer durch alle radikal rechten Parteien im Parlament getragen wird.
Gibt es da schon Menschen, die dagegen was unternehmen? Also wurde dieses Problem jetzt, also natürlich von dir erkannt, aber auch von anderen Menschen, dass sich da eine Gegenbewegung gebildet hat schon?
Im Parlament, so haben es uns die Grünen erzählt, ist das recht schwierig, weil natürlich dieses Europäische Parlament sehr groß ist. Und das hat eben auch zur Folge, dass manches Mal die Abgeordneten gar nicht so genau wissen, welche Position beispielsweise jemand neben ihnen vertritt, mit dem sie eventuell gerade mal in der Kantine stehen oder einen Kaffee trinken. Darum haben die Grünen beispielsweise eine sehr spannende Aktion gemacht. Sie haben im Europäischen Parlament einfach mal Plakate aufgehängt mit den Gesichtern und Namen und Zitaten der jeweiligen radikal rechten Abgeordneten, damit die bekannter geworden sind. Das hat das Europäische Parlament nicht so ganz gerne gesehen. Das wurde aus formalen Gründen sozusagen dann schnell beendet. Aber das war im Parlament so eine Aktion, um so ein Zeichen zu setzen. Und was man auch erlebt, dass in Redebeiträgen versucht wird, dann auch so kurz sie sind, auf die radikal rechten Inhalte der Parteien, der Abgeordneten dann immer einzugehen und dann darauf hinzuweisen, dass vielleicht man diesen Punkt interessant findet. Aber wenn man den Gesamtkontext sieht, dass dort eben verschiedene rechte Ressentiments dann sind.